Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Als Reichspräsident Paul Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte, war ein junger Soldat noch voller Hoffnung, dass dies ein positiver Aufbruch für das Deutsche Reich sein würde. Im September 1939 nahm Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, als zweiter Generalstabsoffizier der 1. Leichten Division am Feldzug gegen Polen teil und zeigte sich vom schnellen Vorankommen Richtung Warschau beeindruckt und bezeichnete, so Ruth Hoffmann in ihrem Sachbuch Das deutsche Alibi, die dortige Bevölkerung als unglaublichen Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk, ein Volk, welches sich sicher nur unter der Knute wohlfühlt. 3 Jahre später, 1942, schließt sich Stauffenberg dem militärischen Widerstand an. Die unmenschliche Behandlung der Zivilbevölkerung in Russland und die Massenmorde an Juden, Jüdinnen schockierten ihn und änderten seine Meinung grundlegend. 1943 beginnt er mit weiteren AkteurInnen die Planung zur Operation Walküre. Zu der Zeit hatten sich im Untergrund schon etliche Männer und Frauen zu Widerstandsgruppen formiert und viele davon bereits mit dem Leben dafür bezahlt, wie die Rote Kapelle. Unter diesem Namen hatte die Gestapo mehrere unterschiedliche Widerstandsgruppen gegen das NS-Regime zusammengefasst, wie die Organisation um Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack sowie Diplomat Rudolf von Scheliha mit seinem Umfeld. Die Anfänge der Organisation reichten bis in das Jahr 1933 zurück, als in kleinen Freundeskreisen Kritik am Nationalsozialismus geäußert wurde. Ab 1940 formierte sich parallel dazu der sogenannte Kreisauer Kreis, der sich zum Zentrum des bürgerlich-zivilen Widerstands entwickelte. Und zu dessen führenden Köpfen nehmen Helmut James Graf von Moltke, vor allem Peter York Graf von Wartenburg und Adam von Trott zu Solz gehörten. Die Gruppe vereinte Sozialdemokraten wie Carlo Mierendorf, Julius Leber und Adolf Reichwein mit Angehörigen beider großen christlichen Konfessionen. Als der Kreis nach der Verhaftung Moltkes im Januar 1944 weitgehend zerfiel, schlossen sich einige der Gruppe um Klaus Schenk Graf von Stauffenberg an und waren an den Vorbereitungen zum Attentat am 20. Juli 1944 beteiligt. Dies zeigt, wie vielfältig der Widerstand in Deutschland war. Männer und Frauen jeglicher Konfession und Herkunft sowie politischer Überzeugungen von links bis stark konservativ. Und doch waren es wenige Menschen in Deutschland, die Hitler aktiv bekämpften. Vor diesem Hintergrund macht Ruth Hoffmann in ihrem für den Deutschen Sachbuchpreis 2024 nominierten Buch Das deutsche Alibi deutlich, wie der 20. Juli 1944 in Deutschland während und nach dem Krieg verklärt und politisch instrumentalisiert wurde. In einer akribisch recherchierten Reise durch die Jahrzehnte stellt Hoffmann dar, wie sich die Darstellung des Attentats verändert hat. Von der Verunglimpfung als Landesverräter inklusive fehlender Renten für die Witwen der Attentäter im Gegensatz zu den sofort gezahlten Geldern für Witwen der NS-Täter über das Totschweigen und Verdrängen in den 50er Jahren bis hin zur Vereinnahmung der Tat in der BRD, vor allem durch CDU-CSU und in der DDR durch die SED. Spannend wie ein Krimi zeigt die Journalistin auf, wie sehr die Geschichte in Reden und immer gleichen Gedenkfeiern verfälscht wurde und dass sich selbst die Hinterbliebenen der Widerstandsgruppe nicht einig waren. Gleichzeitig macht das Buch Hoffnung, dass heute Medien kritischer berichten als noch vor 50 Jahren und sich auch MuseumsleiterInnen nicht einschüchtern lassen und die ganze Bandbreite des Widerstands deutlich darstellen. Neben diesem Sachbuch befasst sich auch eine Romanbiografie mit Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Von den WiderstandskämpferInnen, die am 20. Juli 1944 mit einer Bombe Adolf Hitler töten und damit den Krieg beenden und vielen Menschen Leid ersparen wollten, sind sie wohl das berühmteste Paar. Nina und Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Er stellte sich für das Attentat zur Verfügung und bezahlte dafür noch in derselben Nacht mit dem Leben. Seine Frau Nina, die beiden waren zu dem Zeitpunkt bereits 11 Jahre verheiratet und hatten 4 Kinder zusammen, wusste von seinen Plänen. Nur nicht, dass er das Attentat selbst ausführen wollte. Nach seiner Verhaftung wurde auch die Familie von Klaus Schenk Graf von Stauffenberg in Sippenhaft genommen. Nina, damals schwanger mit dem 5. Kind, wurde verhaftet. Ihre anderen Söhne und die Tochter, ebenso wie andere Kinder der Widerstandsgruppe, in ein Kinderheim bei Bad Sachsa verschleppt. Als sie ihre große Liebe kennenlernte, konnte niemand ahnen, dass dieses Schicksal auf sie warten würde. Geboren 1913 in Kovnov im heutigen Litauen als Tochter des fränkischen Generalkonsuls und einer baltischen Freifrau, genoss sie eine weitgehend unbeschwerte Kindheit. Mit ihrer Pferdeleidenschaft, ihrem Bubikopf und ihrer Liebe zu Zigaretten war sie genau die ungewöhnliche Frau, in die sich der 6 Jahre ältere Klaus, der jüngste Spross eines schwäbischen Adelsgeschlechts, mit einer vielversprechenden militärischen Karriere verliebte. Kennengelernt hatte er die damals 17-Jährige auf einem Ball in Bamberg, wo sie mit ihrer Familie lebte. Und auch sie war von dem attraktiven und nachdenklichen Mann angetan. Nach jahrelanger Verlobungszeit krönten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit, der nur ein Jahr später das erste Kind folgen sollte. Doch das Märchen endete schon ein Jahrzehnt später. Aus der Mutterkreuzträgerin und dem Wehrmachtsoffizier, der Hitlers Aufstieg zunächst begrüßt hatte, wurden Regimegegner und VerschwörerInnen. Das Schlimmste für ihn? Deutschlands Zusammenbruch. Für sie? Der Verlust ihres geliebten Mannes. Trotzdem ließ Nina von Stauffenberg ihrem Klaus die Freiheit zu tun, was er tun musste. Doch das bedeutete, dass sie ihn nach dem 20. Juli 1944 nie wiedersehen und alles verlieren sollte. Bestsellerautorin Charlotte Roth erzählt in ihrem historischen Roman Die Stauffenbergs eine der schönsten und traurigsten Liebesgeschichten ihrer Zeit. Eine Geschichte von Anstand und Courage und von Hoffnung inmitten tiefster Verzweiflung während des Zweiten Weltkriegs. Die Stauffenbergs ist nach Rosa und Leo der zweite biografische Roman in Roths Reihe über die größten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. Und genau wie ihr erster Band ist auch dieser Roman eine fesselnde zeitgeschichtliche Unterhaltung, die bewegt und zum Nachdenken anregt. Was ist man bereit, für ein höheres Ziel zu opfern? Wie hätte ich damals gehandelt? In ihrer Romanbiografie schildert Roth die Ereignisse aus Ninas und Klaus' Sicht und streut ein fiktives Interview 1965 mit einem Hausmädchen ein, das im Elternhaus von Nina gearbeitet hat. Ihr Buch ist leicht zu lesen und man fiebert, trotzdem man den tragischen Ausgang dieser großen Liebe kennt, bis zum Schluss mit. Ein Glossar hinten im Buch ergänzt die Geschichte mit der Erklärung wichtiger Begriffe der damaligen Zeit. Was man sich allerdings bewusst machen sollte, es ist eine Romanbiografie und kein Sachbuch. Dies merkt man vor allem daran, dass die Stauffenbergs sehr positiv dargestellt werden und gerade Klaus' sehr konservative Haltung und seine frühere Begeisterung für Hitler hier immer ein bisschen relativiert werden. So als wäre er sich damals schon nicht sicher gewesen, ob es mit Hitler als Reichskanzler ein gutes Ende für das Deutsche Reich nehmen würde. Abgesehen davon ist das Buch ein interessantes Zeugnis einer starken, liebevollen Bindung von zwei eigenständigen großen Persönlichkeiten. Nina und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg.